der Persönlichkeitstalk-Podcast. Der Podcast mit viel Inspiration, neuem Denken und starken Impulsen für ein bewusstes Wachstum rund um die Themen wirkungsvolle Persönlichkeitsentwicklung und intelligente Potenzialmaximierung. Der Podcast ist für alle Menschen, die ihre mentale und emotionale Welt nachhaltig erweitern und stärken, ihre Persönlichkeit entwickeln und ihre Potenziale maximieren wollen, um dadurch immer wieder sowohl in ihrem beruflichen wie auch im persönlichen Leben ganz besonders leuchtende Ausrufezeichen setzen zu können. Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, lass uns mit dem Persönlichkeitstalk starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge hineinhörst oder auch hineinziehst, je nachdem, ob du es hörst oder bei YouTube ansiehst. Und ich freue mich heute wieder auf einen ganz besonderen und sicherlich spannenden Interviewgast, den ich persönlich schon sehr lange kenne, aber wir solch ein Interview in dieser Form so noch nicht hatten. Und deswegen freue ich mich, bin gespannt und sage herzlich willkommen im Persönlichkeitstalk-Podcast Ralf Edelhäuser. Ralf, herzlich willkommen und schön, dass du dir heute die Zeit für unser Interview nimmst.
Vielen Dank, lieber Jürgen, für die nette Begrüßung. Kann ich nur zurückgeben und freue mich auf die nächste Dreiviertelstunde.
Bevor das verstanden, lieber Ralf, will ich dich natürlich den Hörerinnen und Hörern noch ein wenig näher vorstellen. Ralf Edelhäuser, Einstieg ins Berufsleben durch eine Ausbildung zum Bankkaufmann in der Stadtsparkasse Nürnberg. Danach bei der Georg Simon Ohm Fachhochschule Nürnberg ein Studium zum Diplom-Betriebswirt. Danach Wertpapierberater bzw. Firmenkundenbetreuer für freie Berufe in der Stadtsparkasse Nürnberg und in der Sparkasse Mittelfranken Süd. Und dann ab 23. März 2011 erster Bürgermeister der Kreisstadt Roth, was zugleich ja auch deine Heimatstadt ist oder Geburtsstadt ist, Ralf. So viel mal zu deiner Vorstellung. Du wolltest jetzt
ich hätte eine kleine Ergänzung. Das war nicht, das Studium war nicht danach, sondern es war zusammen. Das war so ein duales Studium. Das habe ich dann in 5 Jahren miteinander gemacht. Also deswegen war das auf Anaufwasch weg.
Okay, ja, also Ausbildung und Studium in einem Gang, aber letztendlich war es der Weg. Und spannend vor allen Dingen, du hattest jetzt 10-Jähriges als erster Bürgermeister, 23. März 2011. Und vor allen Dingen spannend ja auch die Situation, dass du zuerst so im Bankwesen unterwegs warst und dann nach und nach den Schritt so in die Politik gewagt hast. Letztendlich der letzte Schritt dann hauptamtlicher Bürgermeister. Wie war das für dich, Ralf? War das schon immer so ein Thema für dich, politisch dich zu engagieren oder so in deiner Heimatstadt Bürgermeister zu werden? Wann ist das gereift? Willst du einfach mal erzählen, wie die Ursprünge so ausgesehen haben?
Ja, das ist relativ schnell erzählt. Ich war 10 Jahre alt, 4. Klasse, und ich habe eigentlich schon immer Zeitung gelesen. Also seit der 2. Klasse, sage ich mal. Der Ursprung war, weil ich jetzt Leichtathletik quasi jeden Sonntag irgendwie beim Sportfest war, jeden Samstag und am Montag, Dienstag war der Artikel in der Zeitung. Da hast du mir schnell geschaut, ob es drin stehst, ja. Und was halt wieder geschrieben worden ist, ob es richtig oder falsch war oder sonst irgendwas. Und da habe ich auch immer den roten Teil gelesen, und da war ja nicht bloß Sport drin, sondern war ja auch das Restliche drin. Und meine Nachbarn waren 2 SPD-Stadträte. Mein Lehrer war von der damaligen UWG, heute würde man sagen Freie Wähler-Stadtrat, war noch Kriegsgediente mit auch entsprechender Verwundung. Und ich habe dann in der 4. Klasse sogar in Franz Josef Strauß die Hand geschüttelt, wie er seinem Sohn hier das Gelöbnis abgenommen hat. Warum? Weil unser Lehrer und der Schulleiter beide da hinten mussten haben. Und deswegen haben wir die letzten 2 Stunden frei gehabt. Und dann habe ich gesagt, komm, da gehen wir hin, da ist jetzt dann der Ministerpräsident und wir kommen da wirklich hin, und der kommt mit dem 7er BMW vorgefahren und der steigt aus und wir stehen vor der Tür, ja. Und wir mit unseren Schulranzen und dann, Herr Ministerpräsident, ja. Und dann haben wir gedacht, boah, das war schon mal ein guter Einstieg. Und das nächste war dann, mein Schulleiter ist dann ein halbes Jahr später zum Roter Bürgermeister geworden. Und das ist der Hans Weiß, und der war wirklich super beliebt. Das war also der beliebteste Bürgermeister, den es eigentlich, sagen wir mal, seit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie auch gegeben hat. Da nehme ich mich jetzt nicht aus, ja, dass er weitaus beliebter vielleicht auch war. Und das hat mich eigentlich schon imponiert, dahingehend zu sagen, Mensch, es ist immer Schulleiter gewesen, jetzt war der Bürgermeister und es ist immer noch ein ganz normaler Mensch und der ist immer noch nett und der grüßt dich auch noch und der kennt dich auch noch und da bringt sich halt irgendwo mit ein und das hat mich eigentlich schon immer imponiert. Und deswegen wusste ich als Zehnjähriger schon und wenn meine Schulklassen da sind, sage ich immer, ich wusste schon, wie ich so alt war wie ihr, ich will ohne Bürgermeister werden. Ich will was für meine Stadt tun. Ich will aber auch freundlich sein. Ich will jetzt nicht irgendwie so Miesepeter sein und irgendwie so verkopft, sondern ich will die Leute irgendwie versuchen mitzunehmen. Und das war halt dann, sagen wir mal, in mir gereift und ja, eigentlich immer im Kopf gewesen. Als Zehnjähriger bis halt, naja, wenn gedauert hat, bis ich mit 38 dann gewählt worden bin.
Okay. Also du sagst, das war jetzt zehnjährig schon im Kopf. Das hat dann noch einige Jahre, Jahrzehnte gedauert. Es ist ja das eine, Ralf, das im Kopf zu haben. Das zweite ist es ja dann auch zu werden, Bürgermeister in der eigenen Heimatstadt. Was waren für dich die entscheidenden Punkte und Schritte, dass es letztendlich dann auch geklappt hat?
Das eine ist eine gewisse Art von Beharrlichkeit, weil du kannst natürlich nicht sagen, jo, ich werde Bürgermeister und das, die Leute wählen dich dann schon. Ja? Also du musst halt was tun dafür. Jetzt ist natürlich auf der kommunalen Ebene schon so, das A und O ist, dass du bekannt bist. Ja, bekannt ist, Next ist dann auch beliebt. Wenn dich keiner kennt, wählt dich keiner. Wenn dich einer kennt, kann der immer noch bei Wahlentscheidung sagen, den wähle ich, weil ich ihn kenne, den wähle ich nicht, weil ich ihn kenne. Aber er hat zumindest eine Entscheidung. Wenn der dich gar nicht kennt, dann sagt er, Müller, Meier, Huber, bin neu zugezogen. Puh. Ja, also musst dich bekannt machen. Und da gilt natürlich schon auch das Motto, okay, tue Gutes und rede drüber. Also mein erstes Ehrenamt, das habe ich mit 9 Jahren begonnen, das war der Ministrant. Und dann war ich halt Oberministrant, dann war ich im Pfarrgemeinderat, in der Kirchenverwaltung, teilweise parallel dazu, in beiden Ämtern. Ich war Jugendleiter vom zweitgrößten Sportverein, vom TSV. Habe da halt Aktionen gemacht, bin mit den Kindern weggefahren, habe Jugenddiskurs veranstaltet, was man halt als Jugendleiter so macht in einem Sportverein. Habe Übungsleiterschein gemacht, Kampfrichterschein, habe bei Laufveranstaltungen und sonstigen sportlichen Veranstaltungen ein bisschen moderiert, mal eine Benefizgala in der Kulturfabrik gemacht. Also alles, was halt irgendwo gegangen ist, wo ich gesagt habe, okay, das macht mir Spaß, da lernst du auch A, Leute kennen und B, auch selber halt das Reden, ja, weil ich bin jetzt von Haus aus kein Meicherler, aber trotzdem, manche, die sind topfit, geistig und eloquent, aber sie bringen es nicht rüber, ja. Und deswegen gehört halt das auch dazu, mit den Leuten reden. Und das tut er dann auch gut, wenn du dann im Amt des Bürgermeisters bist, weil es A und O in dem Job ist, mit den Leuten reden und irgendwie vermitteln. Ja? Und das kannst du halt nur, wenn du es vorher schon ein bisschen gelernt hast. Und das gehört halt zum Leben dazu und da gehört auch die Sparkassenwelt dazu. Ja? Du hast ja mit Kunden zu tun und deine Bürgerinnen und Bürger und deine Kinder, die du um dich herum hast, sind ja auch irgendwo deine Kunden. Ja? Weil sind die mit dir zufrieden? Wählen sie dich auch wieder. Sind sie es nicht, wählen sie dich halt nicht. Und es gibt halt schon auch Beispiele, wo du nach 6 Jahren deinen Hut nehmen kannst. Ja? Und ich habe das erste Mal, wie ich als Bürgermeister kandidiert habe, knapp gegen Amtsinhaber verloren, mit 49, ne, ein bisschen was zu knapp nur 50. Und das war für den auch schwierig, ja, weil er hat meinte, er war auch super toll. Ja? Und von der Seite muss man sagen, die Leute, mit denen umzugehen, mit denen auch ja, sie auch ernst zu nehmen, das glaube ich, habe ich am Ehrenamt gelernt, in der Sparkasse. Natürlich musst du ja einen Umsatz machen, machen wir uns nichts vor, ist ja nicht die Heilsarmee, jetzt nicht wie eine Privatbank, aber trotzdem. Und da halt irgendwo auch die Interessenslagen abzuwägen und dann zu sagen, Mensch, das ist jetzt das Richtige für Sie. Und umgekehrt natürlich jetzt als Bürgermeister ist es das Richtige für die Stadt, aber auch für den, von dem er jetzt das Grundstück braucht, um diesen Radweg da zu bauen. Ja, weil wenn der sein Grundstück uns nicht gibt, bauen wir oder Landkreis keinen Radweg. Ja, und den Radweg brauchen wir aber alle irgendwie. Und das, glaube ich, war dann schon eine ganz gute Schule. Ehrenamt und auch die Sparkassenwelt so in der Kundenberatung zu sein. Ja.
Okay, also auch das hat sich über Jahre entwickelt. Wenn ich das jetzt so raushöre, Ralf, dann sage ich auch, das hat viel mit der Persönlichkeit auch zu tun, die sich sicherlich auch in diesen Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat. Würdest du das auch sehen, dass Persönlichkeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist als Bürgermeister, aber auch grundsätzlich im politischen Bereich, aber auch in anderen Bereichen des Lebens?
Grundsätzlich musst du eine Persönlichkeit sein. Wenn du austauschbar bist, wenn du keine Ecken und Kanten hast, also mich mögen ja Leute auch überhaupt nicht, ja. Also die können mich halt einfach nicht abhaben. Manche merke ich es auch an, weil ich bin jetzt eher so Antlitzdiagnostiker. Jetzt nicht lachen, weil wenn ich einen Leuten anschaue und der klassische Spruch ist, wenn du Hausbesuche machst, ja, und ich habe glaube ich 8000 Hausbesuche gemacht, dann sagst du, gerade bei den Leuten, die du kennst, ja, tust du ja natürlich, ne? Und dann sagst du, Mensch, würde mich freuen, wenn du mich einfach unterstützt. Und wenn der in diesem Moment nur 0,1 Sekunden zuckt, ja, das siehst du an den Augen, das siehst du an der ganzen Gestik und Mimik. Und wenn dann noch kommt, ja, schauen wir mal, dann weißt du, nein, der wählt dich nicht, obwohl du mit dem quasi im Sandkasten gespielt hast. Ja? Also das hast du dann schon gespürt und das siehst du dann aber in der Persönlichkeit. Der eine wird sagen, oh Scheiße, der wählt mich nicht. Oh Gott, die wählen mich alle nicht. Nee, du brauchst 50% plus eine Stimme, du brauchst nicht 100%. Ja? Nächster Kundenkontakt, ja. Nächster Verkaufserfolg oder halt nicht, ja. Aber nicht immer dann ins Schlechte, sondern ins Positive denken. Und ich glaube dann, du wächst auch mit der Aufgabe. Und ich habe ja, wie gesagt, einmal schon kandidiert 2005 und knapp mit 300 Stimmen verloren. Und 2005 war ich gerade einmal 32. Und dann haben halt die Leute gesagt, ja, ist schon ein wenig jung, ne? Der hat ja nur Zeit, ist nächste Mal. Und der Erdmann, ja, der passt schon irgendwie, naja, ja. Aber das dann so knapp am Ende des Tages war, hätte keiner von uns erwartet, ja, dass ich das wirklich hätte nur schaffen können irgendwie, ja. Ich würde zwar nicht wissen, was ich noch machen hätte sollen, aber trotzdem. Und dann war vielleicht die 6 Jahre haben mir da auch gut getan, ja. Also zu sagen, okay, mein Blöds hat vor der Ham ausgezogen, mit der Freundin zusammengezogen, solche Geschichten, die halt vielleicht doch in der Bevölkerung, ein paar Jahre davor nicht so gut ankommen sind, ja. Und dann musst du halt sagen, okay, da bist dann auch gewachsen und hast dann mit einer Niederlage leben können. Das gehört auch dazu. Ich habe das erste Mal als Stadtratkandidat 96, da war ich mitten im Studium mit 23, ja. Und da war ich gerade fertig. Und dann muss ich sagen, naja, knapp erster Nachrücker vorkäufelt worden, einige übertrumpft, aber natürlich einer halt zu wenig, ne. Mei, aber es machst halt weiter. Du darfst halt nicht nachlassen. Also ich bin ein Leichtathlet, ja. Wenn der Zehnkampf halt einmal Disziplin nicht so gut läuft, dann hast du halt noch ein paar andere. Ja? Du musst halt dranbleiben, du bist ja selber Fußballtrainer und Sportler. Ja? Wenn du gleich die Flinte ins Korn wirfst, dann hast du verloren. Ja? Du musst dranbleiben und kämpfen, ja? Weil geschenkt wird halt nichts, ne? Weder draußen noch hier drin.
Okay, also hast du schön formuliert, dranbleiben, warst im Stadtrat, warst dritter Bürgermeister, einmal hat es knapp nicht gereicht, dann hat es gereicht 2011, bist du ins Amt gekommen, so als 10-Jähriger diese Vorstellung im Kopf gehabt, dann 28 Jahre später, ja. Oder? 28 Jahre später, genau. Wurde es dann wirklich Realität. Wenn du dich zurückerinnerst, Ralf, so diese 10 Jahre zurück, was hat dich am meisten überrascht, als du wirklich dann dieses Amt des ersten Bürgermeisters in Rot innehattest? Was war diese größte Überraschung?
Also, du musst dir so vorstellen, du bist gewählt in der Stichwahl, ja, und dann bist du daheim und sagst zu Kerstin, zu meiner Frau, halt damals zur Freundin, du, jetzt bin ich Bürgermeister in 8 Tagen. Aber so genau, was man da macht, ne, was du da nicht, ne, also, weil ist ja trotzdem was ganz was anderes. Habe aber auch schon einmal gehabt. Ich bin aus dem Wertpapiergeschäft, das ist mein Leib- und Magengeschäft bei der Nürnberger Sparkasse gewesen, gewechselt zur Roder Sparkasse, in das Kreditgeschäft. Und das war gerade die Zeit, wo es mit dem Kreditwesengesetz und so weiter ziemlich heftig war, wo die Offenlegungspflichten sehr heftig waren. Also wo man zum Arzt halt sagen müssen, du musst alle Unterlagen bringen, Einkommensteuerbescheid und. Und früher war es so, dass der Mann von der Sparkasse gekommen hat, den Koffer auf den Tisch, der hat aufgemacht, gesagt, bitte nehmen Sie sich raus, was Sie haben möchten. Dann hat er den Koffer wieder zugemacht und ist gegangen. Und jetzt komme ich und sage, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ja, ich brauche die entsprechenden Kontoauszüge dazu. Und das war dann wirklich ins kalte Wasser springen und es hat auch durchaus am Anfang geknirscht, muss man eigentlich sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kommt es in was Neues rein. Und aber du hast es schon immer bewiesen, dass du das irgendwie schaffst. Und das ist dann auch relativ einfach angegangen, aber die Herausforderung gekommen ist so nach einem Jahr. Ja? Wenn du einfach mal wirklich dahinter blickst, wie es in der Verwaltung läuft, wie die Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen ist, wie es im Stadtrat so läuft, da hast du immer nur so ein bisschen Weltenschutz, ja, auch von den anderen Parteien ein bisschen, auch von der eigenen, aber dann kommen auch die Querschläger, ja, und da können wir dann auch noch ein bisschen drauf eingehen, die sind einfach da, weil du musst ja irgendeine Mehrheit finden, du hast jetzt keine Kanzlermehrheit, ja, und selbst die eigene Partei hat eigene Gedanken und Vorstellungen und die halt nicht immer zu 1:1 mit deinen übereinstimmen und denen der Verwaltung. Und dann musst du halt irgendeinen Konsens finden, ja, weil sonst fällst du reihenweise hintenunter. Und ich muss jetzt sagen, die 10 Jahre, toi, 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 mit allen Auseinandersetzungen, die wir gehabt haben, es war immer ein faires, sportliches, mit offenem Visier handelndes Miteinander. Ja, da ist klar, wie gesagt, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt auch Graustufen und die dazwischen halt dann rauszufiltern, wo kann der mitgehen, wo kann der mitgehen, das ist halt dann die Aufgabe vom Bürgermeister. Das gelingt dann mal mehr und mal weniger, aber das nächste Projekt in Anführungszeichen steht schon wieder vor der Tür, was machen wir mit dem Marktplatz? Und da wird genau das wird auch gefragt sein. Und von der Seite, ja, spannende Geschichte. Das hat mir dann schon beeindruckt, weil man dachte, ja, du weißt wirklich nicht, was kommt. Ja? Aber das habe ich ja selber jetzt auch. Sollte ich wirklich jetzt zum Bundestagskandidaten nominiert werden, sollte ich dann am 26. September vielleicht auch gewählt werden, ist es dasselbe. Da stellst du dir jetzt auch vor, allmächt, da stehst du dann im Bundestag und hältst eine Rede, die auf Phoenix 24 Stunden übertragen wird, die du in jedem YouTube-Clip dann anschauen kannst. Wie wird denn das wohl sein? Puh, ne? Respekt, keine Angst, aber Respekt vor dem, was kommt. Und so ist es, heute Abend haben wir Umweltausschusssitzung, du weißt nie wirklich, was kommt, musst dich aber auf die Situation einstellen und eine gewisse Flexibilität und ein bisschen waches Denken gehört dazu. Aber das, glaube ich, ist in jedem Job so.
Okay, du hast gerade schon was Interessantes angesprochen, eventuell kommt ja eine Veränderung noch in diesem Jahr, da kommen wir aber später dann auch nochmal drauf. Du hast vorher gesagt, Ralf, auch nochmal dieses Thema, wenn so Einschläge kommen, also Dinge, die passieren, die vielleicht auch aus der Situation heraus passieren, wo man denkt, Mensch, das geht in diese Richtung, dann wird es doch anders, weil andere Meinungen dann auch wieder da sind oder andere Strömungen wieder da sind. Wie bist du in all den Jahren denn damit persönlich auch umgegangen? Also wie konntest du dich immer wieder dann auch selber neu ausrichten? Wie konntest du dich eventuell auch wieder von der eigenen Meinung ein Stück weit anders auch positionieren oder den Weg mitgehen? Wie ist dir das gelungen oder wie schafft jemand das grundsätzlich einfach? Gerade politisch ist ja das trotzdem immer so eine Sache, gibt ja viele Interessen, die da unter einen Hut teilweise zu bringen sind.
Also auf der kommunalen Ebene ist, glaube ich, das A und O, die Leute, also sagen wir jetzt, wenn man mal die Bürger anschaut, aufzuklären, weil es ist trotzdem so, dass die Bürger meinen, also der Bürgermeister ist für alles verantwortlich. Ist es eine Straße, die bei Ihnen verläuft? Ist es Ihre Straße? Ist es eine Straße der Stadt? Rot, Punkt, Bürgermeister. Nee, das ist eine Staatsstraße und die gehört nicht an meinem Landrat, sondern die gehört dem Freistaat Bayern und da sind die Kollegen in Nürnberg zuständig. Ja, nee, warum und weshalb? Da werden Parkgebühren am, machen wir mal kurz Schleichwerbung, am Kaufland-Parkplatz eingeführt, ja, in der Ruppenpassage. Bürgermeister, seid ihr alle blöd, ja? Puh, ja, also da musst du erstmal aufklären, Freunde, das ist nicht der Bürgermeister, ist ja nicht einmal der Stadtrat, ne? Das ist gar keiner, sondern das ist denen ihr eigenes, privates Vergnügen zu sagen, das soll halt nicht im Sommer 6 Stunden Park werden, weil alle umsonst ins Freibad übergehen, sondern ist halt jetzt so. Und wer halt einfach nach einem Jahr immer noch nicht mitgekriegt hat, dass du eine Parkscheibe hineinlegst, bist du halt selber schuld, ja, zahlst du halt. Also, ja, und also deswegen ist es A und O, Aufklärungsarbeit zu leisten. Das gilt auch für Stadtratsgremium. Wir versuchen unsere Sitzungsvorlagen so ausführlich wie nötig und so erhellend wie möglich auch zu machen, dass jeder, der jetzt sagen wir mal auch von der Presse, weil auch die Presse natürlich auch darüber berichtet, und wenn jetzt die auch dem nicht folgen können, was wir da vorstellen, dann haben wir auch ein Problem. A, weil wir es vielleicht 2-3 Mal erklären müssen. Und B, weil natürlich die Presse dann auch vielleicht falsch berichtet. Und das wollen wir natürlich auch nicht, weil es soll ja dann auch nicht bloß der Sitzungsverlauf wiedergegeben werden, sondern auch der Inhalt dessen, was wir, sagen wir mal, vorgestellt haben. Jetzt, wenn du fragst, natürlich, wie gehst du auf so Veränderungen um? Also meistens, wenn es funktioniert, denkst du dir, uff, nochmal gut gegangen. Ja? Wenn es am Anfang nicht so funktioniert, dann musst du versuchen, vielleicht das Thema zu vertagen. Ja? Braucht man nochmal einen neuen Gutachter, der mal nochmal eine Stellungnahme abgibt? Braucht man nochmal die Rechtsaufsicht vom Landratsamt, die sagt, also wir würden das so und das so sehen? Ganz schlimm ist, wenn du dir vorher immer schon eine feste Meinung gebildet hast, aber nicht alle Meinungen gehört hast. Und da habe ich mir schon versucht, immer möglichst frei zu nehmen. Ich habe erst einmal Verwaltungsmeinung, sagen wir mal, Glückser vom Bauamt, ja, Bauamtsthema. Dann habe ich meinen geschätzten Beamten, wie sitzt denn der war vorher auch im Stadtrat gesessen. Okay, hat also auch diese beide Dimensionen. Und dann kommen, sagen wir mal, die Leute, ob es die Stadträte sind, ob das die Bürger sind. Und daraus dann erst die Meinung zu bilden, die dann in eine Sitzung geht. Das ist, glaube ich, das Wichtige, weil sonst, wenn du das vorher machst, bist du zu verbohrt. Und wenn du zu verbohrt und zu verbissen bist, bringt es nichts, weil irgendwann hast du die Mehrheit gegen dich und du kannst es ja nicht durchsetzen. Eine Stimme von 31. Dann kannst du dich in die Schmollecke zurückziehen. Hilft aber nichts, ja. weil in der Zeitung bist du der Depp, ja, und bei den Leuten draußen. Warum haben jetzt die dauernd 11, also sagen wir mal 16 zu 15 Entscheidungen? Haben wir nie, also ganz selten, dass solche knappen Entscheidungen da sind, ja. Weil ich sage, okay, ich bin am Ende des Tages, habe ich die Meinung, aber da habe ich zumindest die anderen ein bisschen versucht mit reinzunehmen. Manchmal ganz wenig, ja, selten gelingt es mir halt nicht. Zum Beispiel, was war denn jetzt das Kinderhaus? Da haben wir gesagt, okay, Kinderhaus Kupferblatt ist in der Planung, kostet uns 10, 11 Millionen. Schießt mir in der Sitzung die CSU-Fraktion quer und sagt, viel zu teuer. Ja, wir haben hier in den Unterlagen nachgeschaut, es wird viel zu teuer gebaut und das darf nicht sein. Also den Planarchitekten in die nächste Sitzung eingeladen, das ist nicht zu teuer, aber natürlich kann man das ein bisschen kleiner machen, ja, weil wir bauen halt ein bisschen, dass auch ein wenig mehr Platz ist und so ein paar Räume, die man halt extra braucht, aber nicht unbedingt gefördert werden. Also dann haben wir das ein wenig runter reduziert und am Ende des Tages haben wir dann einen Konsens gehabt. Aber in der Sitzung, ne, fängst du natürlich schon schlucken an, wenn dann irgendein anderer jetzt auch noch von der eigenen Fraktion sagt, ja, oh, zu teuer, ja, aber wir brauchen nur die Kindergartenplätze, ja, aber trotzdem zu teuer und in Ouagadougou ist das irgendwie billiger gebaut worden, ja. Ja, Mensch, ne? Also da musst du ein wenig flexibel sein, weil wenn du dann deine Schmollige gehst, da verlierst du alles, ja. Da verlierst du alles. Da kannst du, da kommst du auch nicht mehr raus, ja. Wenn ich, nein, aber ich werde Feuerwehrmann, ne? Nee, Tipps. Ende, ja. Und demzufolge, glaube ich, habe ich es ganz gut hingekriegt. Ich habe mir das vorher fast schlimmer vorgestellt. Ich habe mir auch gedacht, ah, wie ist denn das? Ich bin doch eher nicht so der knallharte Durchpeitscher und musst du auch nicht sein, ja. Die Leute erwarten auch nicht von dir, dass du Durchpeitscher bist. Du musst zwar was liefern. Aber wenn du mit harter Hand und mit Peitsche da durchgehst, verprellst du so viele Leute, die dir das hinten nach irgendwann einmal, das sieht man sich immer zweimal im Leben, irgendwann einmal wieder einzahlen. Ja? Und ich kann heute sagen, ich habe keinen SPDler, keinen Schwarzen, keinen Grünen, der zu mir sagen kann, Edelhäuser, du bist der Volldepp, ja? Weil das und das und das und das hat nicht passt. Wie gesagt, vom menschlichen her sowieso, aber auch so vom persönlichen Umgang. Wir haben immer Etikette gewahrt und da kann man mal hart in der Sache sein. Und das wollen auch die Leute in der Kommunalpolitik. Und das, glaube ich, ist auch schön in der Kommunalpolitik. Ja? Die siehst du dann, okay, die Straße ist gemacht worden oder der Kindergarten ist gebaut worden. Ja, blöderweise hat halt bis vor ein paar Jahren die Straße aber der zahlen müssen, ne? Der da jetzt hier gerade die Sanierung gekriegt hat. Ja? Die haben dann nicht gut auf dich irgendwie zu sprechen wollen. Ne? Also klar, jetzt hat er das der Söder und der Aiwanger weg, aber trotzdem unterm Strich, glaube ich, brauchst du einen Konsens und du musst ein gewisses Maß an Menschlichkeit noch haben. Ja? Also wenn du zu hart bist in dir selber und nicht mehr ein gewisses Maß an Flexibilität zu haben, gehörst du auch da nicht hin.
Okay. Interessant, was du beschreibst, Ralf. Fällt mir jetzt noch eines ein, du hast es vorher schon angesprochen. Es gibt ja immer kontroverse Meinungen zu bestimmten Sachthemen. Du hast das gerade schön beschrieben. Das ist ja das eine. Aber wie gehst du damit um, wenn teilweise, ich weiß jetzt nicht, wie häufig das passiert ist und ob es überhaupt so in dieser Form passiert ist, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, wenn persönliche Angriffe kommen. Also die weg sind von irgendwelchen Sachthemen, wo du angegangen wirst, ohne eventuell damit überhaupt zu dem Thema so tief dabei zu sein. Aber wie gehst du damit um, wenn es also nicht mehr um die Sache ist, sondern so persönliche Angriffe vor allen Dingen auch kommen?
Also sowas ist Wahlkampfzeiten. Ja? Also bei der ersten Wiederwahl ist dann der Mitbewerber unterwegs gewesen, oder nicht mal er, sondern sagen wir mal so, die halt um ihn rum sind im weitesten Sinne, die halt dann hier Multiplikatoren sind, ehemalige Stadträte. Und es wird mir dann trotzdem auch zugetragen, da, weil ich habe ja auch nur zwei, drei Freunde irgendwo sitzen und Bekannte. Ja, der Edelhäuser, der geht ja bloß auf irgendwelche 90. Geburtstage und erbert nichts. Ja? Alles klar. Ne? Wer mich kennt, ne? Ich arbeite jetzt 20 Stunden die Woche, genau, am Tag. Und das 7 Tage die Woche. Aber klar, das, da musst du damit umgehen, weil sagen, wir haben sonst keine anderen Themen gefunden. Ja? Oder jetzt wird schon kolportiert, ne, der Edelhäuser, der ist mir jetzt schon zweimal zu Ohren gekommen. Der Edelhäuser, der will ja bloß im Bundestag, ist doppelte Verdiener und die Hälfte arbeiten. Sowas wird jetzt schon erzählt. Ich bin noch nicht nominiert und bin noch nicht gewählt. Spannend, ja, spannend. Also es kommt jetzt eher nicht von mir, ja. Also weil A, wer mich kennt, weiß, ich erbe mal war weg, ja. Und da ist mir nichts zu schauen und so weiter und so fort. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung, auch das Gebiet, was dann abzudecken wäre als Bundestagsabgeordneter. Und das doppelte verdienst du auch nicht. Das ist ganz einfach nachzulesen. Der Bürgermeister verdient B3-Besoldung und im Bundestag hat man eine ähnliche B6-Besoldung, das ist so 10.000 irgendwas brutto, das sind glaube ich gleich mal 2.000 Euro oder was, die da im Brutto irgendwo stehen. Also von der Seite, die Leute erzählen halt dann irgendwas, aber viele Leute glauben es halt. Dann muss ich sagen, ja mei, wenn sie das halt glauben wollen, dann sollen sie es glauben. Wer mich kennt, wer weiß, wie ich arbeite, wie ich sonst arbeite, der wird sagen, ey, Ralf, stell dir mal vor, was die erzählt haben. Zu Schmarri, das habe ich gar nicht geklappt. Aber ich wollte es ja bloß erzählen. Habe ich gesagt, ja, was ist schon, wer hat jetzt rum erzählt? Ein Käse, ja. Aber was soll mich jetzt das, ne? Also, wenn es hinter mich juckt, ne? Also das hilft mir ja nichts. Soll jetzt rausgehen und an die Straßen raus? Ich meine, jetzt habe ich es ja gesagt, aber hey, Freunde, die sind ja so gemein. Ne? Die sagen, was, das stimmt doch gar nicht. Ey, Mitleid nicht mehr geschenkt, Neid muss man sich arbeiten. Ja? Also muss ich sagen, ist so, wenn die jetzt damit schon sind, mei, da kann ich drüber stehen, weil jeder, der rational denkt, weiß, dass es anders ist.
Mhm. Hast du dir da im Laufe der Jahre auch vielleicht ein Stück weit, wie man es so schön immer sagt, so ein gewisses Fell auch angelegt?
Ja, also wie gesagt, am Anfang haben wir auch gedacht, oh, wie ist denn das, wenn alle da irgendwie gicherlich sind und du, ne? Das ist halt das, was man Erfahrung nennt, ja. Diese Weise Routine oder auch vielleicht Persönlichkeit, dass du halt dann sagst, okay, ist so, du kannst die Menschen nicht ändern. Die Menschen wollen über andere was erzählen. Da ist halt manchmal auch was dabei, was halt nicht ganz stimmt, ja. Ja, mei, ist halt so, ja. Ich werde die Menschen deswegen nicht ändern und ich mag es trotzdem, ja. Ja. Blöd ist halt immer dann, wenn dir einer schön tut, ne, und du aber genau weißt, der war das, der da den Satz dann wieder weiter verbreitet hat. Und dann muss man immer sagen, armer Mensch, hast du keine anderen Hobbys, tut es dir sonst im Leben nicht gut, dann red halt über den Edelhäuser. Ja, mei, ist halt so.
Okay. Wie du sagst, kannst du ja nicht ändern. Also du kannst für dich damit umgehen, dass es für dich passt, aber du wirst es nicht komplett verändern. Aber wenn du insgesamt mal auf diese 10 Jahre jetzt zurückblickst, was denkst du, hast du aus deinem Amt heraus den Menschen geben können in Rot und in den Gemeinden? Und was hast du letztendlich durch dieses Amt auch bekommen? Wie würdest du das so für dich einschätzen?
Also gegeben in rationeller Hinsicht war eine Erhöhung der Kinderkrippenplätze um 733%. Mhm. Ja, also, ja, ist schon was. Ne? Wir haben mit 24 Plätzen angefangen und jetzt kann jeder nachrechnen, wie viel das dann ist. Eine Erhöhung um 733%. Also alles, was in diesem Bereich ist, auch wenn man in die Innenstadt schaut, da war vor 10 Jahren ziemlich viel im Argen. Es wird wahnsinnig saniert. Wir haben das untere Tor, das war eine Schuttruine, wie ich da angefangen habe. Das war ein, ach Gott, also da haben die Leute nicht miteinander plaudert. Ich habe die Leute erst mal zusammengebracht. Und das, glaube ich, ist schon was, die Leute zusammenbringen an einen Tisch. Ja gut, jetzt mehr virtuell. Ja, früher war es halt noch ganz normal hier in diesem Besprechungszimmer der Fall. Das ist schon was, wo ich sage, das habe ich schon geschafft, auf die Leute wieder zuzugehen. Die haben Leute gehabt, die haben quasi die Stadt permanent verklagt. Ja. Da, also, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Dass die natürlich nicht über die Stadt gut gesprochen haben, ist auch klar. Da hat man zumindest eine friedliche Koexistenz geschaffen in diesen 10 Jahren. Ja. Und ich denke, das ist das, wo die Leute schon sagen, okay, der Edelhäuser, wenn er hier ist, der sagt was, das gilt aber dann auch noch, wenn wir draußen sind. Ne. Und das hoffe ich, dass die Leute das auch erkannt haben. Dann haben wir ein paar schöne Veranstaltungen gemacht, die wir vorher nicht gehabt haben, wo die Leute sagen, Mensch, in Rot ist doch was los, ne? Weil Rot ist halt manchmal nicht so viel los gewesen, hat es halt so geheißen. Und wer das jetzt sagt, der merkt jetzt erst einmal zur Corona-Zeit, Thema werden wir bestimmt auch noch haben, was uns eigentlich alles fehlt, was wir sonst alles haben. Nicht bloß jetzt, dass kein Frühlingsfest und kein Kirchweih ist, sondern vieles drumherum. Und demzufolge, glaube ich, habe ich den Leuten da auch schon ein bisschen Freude gegeben, ein bisschen Entspannung, aber halt auch knallharte Fakten, wo ich sage, okay, das und das ist gemacht und der Radweg ist gebaut worden und das andere ist jetzt noch in der Pipeline. Mhm. Was habe ich davon mitgenommen? Ich würde sagen, gerade bei den Hochzeiten, ich habe über 200 Trauungen selber vollzogen in diesen Jahren, mache auch eine Traugespräche, die dann auch eine Stunde, anderthalb Stunden dauern. Dann dauert auch die Vorbereitung so lang, muss man ehrlicherweise sagen. Und auch die Trauung, manchmal dann schon 3 Stunden bis zu einer Stunde. Ja, je mehr das die erzählen, umso mehr kann ich wieder, ne, klar, weiter erzählen. Da schaust du einfach in die Familie mit rein. Ja, oder die 10-jährigen Kinder, die kommen, ja, die dann sagen, Hallo, Herr Egelhäuser, Sie sind mit meiner Mama in die Schule gegangen. Oh, wie heißen deine Mama oder wie hießen die? Ja? Oder Herr Egelhäuser, wenn du dann weißt, was ist mit der Feindin-Passage, warum ist da nichts drin? Dann weißt du, die Kinder unterhalten sich zu Hause auch am Küchentisch mit ihren Eltern über ganz normale Themen, nicht bloß über den Kinderspielplatz, sondern was in der Stadt funktioniert und was halt nicht funktioniert. Herr Egelhäuser, wie ist denn das mit dem Hallenbad? Ja? Ein Dauerthema seit 20 Jahren. Und das werden wir auch noch ein paar Jahre brauchen bei der wirtschaftlichen Lage, wenn man so anschaut. Und ich glaube, das ist schon was, wo du dann die Leute auch dir was zurückgeben. Ja? Oder wenn du einfach am 90. Geburtstag bist und der Betreffende war quasi ein Jugendfreund von deinem Vater. Ja? Oder ja, also solche Geschichten. Und mein Vater ist gestorben, wie ich 15 war. Also das ist lang ist her. Und dann erzählt dir halt von deinem Vater und wie der in der Jugend war. Ah, dann denkst du halt schon, Mensch, das würdest du, wenn du nicht Bürgermeister wärst, würdest du das nicht erfahren können. Ja? Und das ist nicht technokratisch und Recht und Gesetz. Ja, irgendwo ist dann Recht und Gesetz, aber es gibt immer noch eine gewisse Grauzone. Oder man bespricht dann mit dem Landratsamt, wie weit können wir denn bei dem Bauantrag gehen? Wie weit geht ihr mit? Ja? Geht es noch oder geht es nicht? Und dann kannst du halt mit dem Bauwerker sagen, Mensch, der investiert da siebenstellige Summen, ja? Unternehmen, wir haben das ganze Gewerbegebiet des Industriegebietes voll, ja, von den Flächen, die uns können. Also wir haben ja ordentliche Gewerbesteuereinnahmen. Und wenn du sagst, okay, da haben wir nicht alles falsch gemacht und die Leute sind einfach auch ehrlich zu dir, die sind knallhart, aber die sagen auch, okay, da ist jetzt Schluss. Also da bin ich dabei, ich versehe, ey Leute, Sie können nicht anders, dann einigen wir uns auf das. Dann muss ich sagen, okay, ich sehe den Kompromiss, so soll es sein. Und ich glaube, das ist was, wo man aber vorher schon ein bisschen in sich tragen muss. Wenn du ein knallharter bist, dann wirst du auch als Bürgermeister nicht, oh ja, naja, können wir vielleicht noch auf einen Kompromiss hinaus. Das ist so die Gratwanderung, die ich glaube dann ganz gut hingekriegt habe. Und das hat mir, sag mal, in dem Wesen bestärkt, wo ich gehabt habe, ja, der nette Banker von nebenan, ja, in Anführungszeichen, auf der anderen Seite aber zu sagen, okay, hier muss auch der Abschluss gemacht werden.
Ja, genau, wie im normalen Wirtschaftsleben eben auch. Ne? Die ganze Beratung am Ende sollte halt schon irgendwo mal einen Abschluss auch münden. Ne? Jetzt hast du das schön beschrieben, was auf persönlicher Ebene zurückkam, aber auch in anderen Gesichtspunkten. Und dennoch, du hast es vorher schon angesprochen, gibt es ja jetzt die Überlegung einer Veränderung. Im Herbst stehen Bundestagswahlen an und du hast es schon angesprochen, du möchtest gern als Kandidat in den Bundestag. Jetzt interessiert mich und vielleicht auch den einen oder anderen, der da hineinhört, wie kam es denn dazu, dass du sagst, nach 10 Jahren, erster Bürgermeister der Stadt Roth, ist der nächste Schritt in den Bundestag für mich durchaus mal sehr, sehr interessant. Was waren die Beweggründe oder sind die Beweggründe, Ralf, für diese Überlegungen?
Also zunächst einmal ist es immer dann gut, wenn man sich von was verabschiedet, wenn es A, Spaß macht und B, die Leute vielleicht nur sagen, ach schade, Mensch, war doch ganz okay. Ne? Hat er alles richtig gemacht, aber hat nicht alles falsch gemacht.
Und nicht das sagen, na Gott sei Dank geht er, oder?
Genau, ja. Und ich maße mir schon an zu sagen, ich würde auch, sagen wir mal, bei der nächsten Kommunalwahl oder Bürgermeisterwahl zu 23 auch nochmal gewählt werden. Ja? Dann ist man 18 Jahre im Amt. Und das ist natürlich dann schon eine Zeit. Ich bin halt relativ bald gewählt worden, muss man auch dazu sagen, mit 38. Da ist dann halt irgendwann einmal vielleicht auch, sagen wir mal, dann der Drive halt irgendwo weg. Ich sehe zwar die nächsten Projekte und das, sagen wir, das Leoni-Gelände, das wird nicht in 6 Jahren abgeschlossen sein. Das wird also auch nochmal 10 Jahre, 15 Jahre vielleicht auch dauern. Jetzt habe ich einen Stand erreicht, wo ich sage, okay, ich habe einiges geschaffen. Die Leute sehen auch, was man geschaffen hat. Nach 6 Jahren sieht man das ehrlicherweise nicht, ja. Das haben wir auch anders vorgestellt. Nach 6 Jahren meinst du, hey, du hast super gearbeitet. Und, aber wenn du rausschaust, da ist noch überschaubar. Ja? So nach 10, 12 Jahren, da kann man schon sagen, okay, hat er was taugt oder nichts taugt. Und ich glaube, ich habe irgendwas taugt und die Leute sehen das auch. Und deswegen kann ich auch mit einem guten Gewissen sagen, okay, so als 17, 18, 19-Jähriger, Kollegstufe, Gymnasium, Sozialkunde, hast natürlich, und ich war ja trotzdem auch schon politisch interessiert davor. Ich habe dann natürlich auch die RHV-Zeitung schon gelesen, bevor meine Eltern aufgestanden sind. Auch die ersten Seiten aus der NN. Habe dann schon mal gemerkt, die waren irgendwie ein bisschen linksliberal, nennen wir es mal so, ja, wo ich auch nicht mehr nachvollzogen habe, warum die so waren. Aber Entscheidungen, die wir hier unten auszuführen haben, werden in Berlin und in München getroffen. Ja? Und demzufolge war das, sagen wir mal, im Hinterkopf schon immer mal da, naja, also Berlin würde sich durchaus auch mich irgendwo reizen als Herausforderung. Ja, wir wohnen ja im Stadt des Challenge, würde ich sagen, ist es immer im Hinterkopf gewesen. Nur, als du kannst sagen, ich will Roter Bürgermeister werden. Du kannst nicht sagen, ich will Bundestagsabgeordneter werden, weil da sind so viele Einflussfaktoren, die im politischen, im vorpolitischen Raum irgendwo sind, die du auch nicht beeinflussen kannst. Da muss auch die Zeit passen und die passt halt jetzt gerade. Ja? Die hätte vielleicht, war ja früher nicht gepasst, weil man sagt, nee, also erstmal musst du hier einen sauberen Job abliefern, bevor du dich für was anderes bewerben kannst. Und das, glaube ich, ist gegeben. Also eigene persönliche Interesse, Hinterkopf. Damit gehst du aber auch nicht hausieren und legst quasi als, ne? Weil ich kann immer sagen, als 10-Jähriger, als 15-Jähriger, als 20-Jähriger, ich will wohl der Bürgermeister werden. Aber du gehst nicht als hausieren und sagst, ich will Bundestagsabgeordneter werden, weil das ist ja Käse, ja. Und jetzt sagen wir so, okay, ich sehe jetzt, welche Auswirkungen zum Beispiel das gibt im Hinblick auf Ganztagesbetreuung von Kindern. Wir kommen gerade zurecht, wie wir unsere Kinder in die Kinderkrippen und Kindergärten unterbringen. Jetzt kommt dann die Verpflichtung für die Gemeinden, die in Ganztagesbetreuung auch in den Grundschulen hinzubiegen. Wir wissen gar nicht, wo wir die Kapazitäten finanziell, arbeitsmäßig, platzmäßig hernehmen. Jetzt haben wir auch noch Geburtenzuwächse in der Stadt, Gott sei Dank, ja super, toll. Aber wir schwabern da vor einem Loch ins nächste. Und da muss ich sagen, also da würde ich ganz sagen, Achtung, erstens schön fördern und zweitens aber auch einen gewissen zeitlichen Rahmen. Immer wenn irgendein Bund irgendein Zeitfenster vorausgibt, dann rödeln hier alle deutschen Kommunen, alle bayerischen Kommunen und wird hektisch. Ja? Da muss man ein bisschen was drauf schauen. Und ich glaube auch von meiner Vita her habe ich ein ordentliches Spektrum. Also ich komme jetzt nicht von dem Motto Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, sondern ich komme halt, dazwischen war schon ein bisschen was. Ja, bin Reserveoffizier, war bei der Bundeswehr, habe meine Ausbildung, mein Studium gemacht, habe auch mal was gearbeitet, mal was Richtiges gearbeitet, habe an der Front gearbeitet, habe jetzt auch hier meinen Mann gestanden und deswegen glaube ich, habe ein relativ breites Spektrum, was ich abdecken kann. Ja? Was ich vielleicht auch als Lebenserfahrung, du würdest vielleicht sagen, als Persönlichkeit auch mit einbringen kann. Und ich finde es, glaube ich, eine total spannende Geschichte, ja. Einfach in der deutschen Hauptstadt die Belange einfach mitzuentscheiden. Jetzt machen wir mal nichts vor. Ich werde als Hinterbänkler beginnen und ich werde jetzt auch nicht irgendwie Staatssekretär, irgendwas der Geier was. Also, ne, schon, das ist ein ganz anderes Pflaster, auf dem man sich da bewegt. Aber ich glaube, ich könnte aufgrund der Erfahrung her das mit einbringen und halt sagen wir mal für unsere Region, für den Bundeswahlkreis 246, das ist der Landkreis Roth und Landkreis Nürnberger Land, wo auch die Leute eigentlich auch passen für solche Austausche, ja, jetzt im Austausch bei Firmen, bei den Ehrenamtlern. Das ist mir eigentlich schon ans Herz gewachsen und das kannst du dann auch immer noch machen und du bist dann nicht irgendwo, wie sie mal heißt, die da oben in Berlin. Nee, ich will einfach für die Leute da sein, so wie ich als Bürgermeister bin. Da bin ich jetzt vielleicht nicht mehr bei jedem Grillfest, ja, oder bei 6 Grillfesten an einem Abend, wie es im Sommer normalerweise so üblich ist, aber du bist einfach da für die Belange, die die Leute dann haben, egal ob es die Kinder sind, ob es die Erwachsenen, ob es die Senioren sind, ob es die Unternehmer sind, das, glaube ich, wird schon auch eine spannende Zeit werden und auf die freue ich mich ganz einfach.
Okay, du hast vorher angesprochen, es geht noch um die Nominierung, um letztendlich dieses formale Prozedere. Bis wann wird es dann so quasi endgültig entschieden sein, ob das dann so quasi für dich dieses Thema Bundestag wirklich so zutrifft?
Also normalerweise wäre es jetzt Ende April der Fall. Wir hatten es jetzt schon Anfang April geplant für nächsten Freitag. Aber das ging jetzt wegen Corona nicht und da muss man jetzt ein wenig vorsichtig sein, weil das müssen Präsenzveranstaltungen sein. Wahrscheinlich wird es jetzt eine Outdoor-Veranstaltung sein, vielleicht bei einem dir bekannten Club, Fußballverein, der schon mal Regionalliga und so weiter Erfahrungen hatte. Ja, also wird es jetzt nicht allzu viel geben im Landkreis Nürnberger Land. Ja, im Landkreis Roth gibt es da jetzt ganz wenige. Ja. Und Da ist, heute schauen die sich das ganze Gelände mal an. Also das sind halt so organisatorische Sachen, die einfach geklärt werden müssen. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass es einen Mitbewerber, eine Mitbewerberin gibt, die dann in dieser Nominierungsversammlung sagen, hier, ich will auch. Ist aber ganz normale Geschichte. Wer ist Demokratie? Kann durchaus auch der Fall sein. Und dann geht es halt darum, da die 150 Leute davon zu überzeugen, dass ich der richtige Mann für Berlin bin.
Okay, also das wird auch in nächster Zeit passieren. Du hast es angesprochen, April. Wir haben heute, Datum des Interviews, den 6. April 2021. Ralf, und du hast es auch angesprochen, Stichwort Corona. Veranstaltungen, politische Veranstaltungen sehen anders aus wie noch vor einiger Zeit. Wir sind über ein Jahr jetzt mit diesem Thema, jeder von uns total konfrontiert. Jetzt so quasi in der dritten Welle, was ja einfach auch immer so angesprochen wird. Und die Politik natürlich hat hier einen ganz, ganz starken Einfluss auf dieses Thema mit Entscheidungen, mit dem, was passiert, was nicht passiert. Wie nimmst du zuerst mal dieses Thema auch aus politischer Sicht als Bürgermeister denn wahr? Was bekommst du mit? Wie siehst du das? Welchen Blick hast du denn auf dieses Thema Corona beziehungsweise auf das, was entschieden wird und wie so im Täglichen sich das dann auch zeigt?
Also auch da gilt wieder Aufklärung. Wer ist für was zuständig? Die Entscheidungsebene endet auf Landratsamtsebene. Da ist das Gesundheitsamt, da ist der Landrat, da ist Infektionsschutz. Ja? Wir als Kommunen haben da nicht allzu viel zum Spielen. Dann haben wir Landesebene, Freistaat Bayern gibt Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen raus und dann die Bundesebene, die vielleicht ein bisschen schwierig sich gestaltet aufgrund unserer Struktur. Ja, wir haben halt einfach mal unsere Bundesländer, die ihre hoheitliche Aufgabe haben und auch in dem Fall auch Gott sei Dank wahrnehmen, aber natürlich koordinationsmäßig manchmal ein bisschen schwierig dann auch da ist, wenn du halt oder die Mufti machen könntest, Bundeskanzlerin, Bundeskanzler sagt, so ist es und gut ist, haben wir halt nicht. Und wenn du unterschiedliche Inzidenzwerte deutschlandweit hast, ist ja jeder Landrat, sagen wir mal so, ich könnte jetzt das so und das so machen. Und ich sehe dann schon, dass die Bevölkerung das beim ersten Lockdown auch wirklich hingenommen hat. Ganz einfach, ganz einfach, okay, ist halt jetzt so. Da konnte sich aber auch keiner vorstellen, dass das so lange dauert. Und jetzt muss man aber wieder sagen, Historie, wir hatten, die letzte war 1918 bis 1920, letzte Pandemie. Das waren 2 Jahre. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, so ein Virus ist deswegen nicht blöder geworden, ja? Nur weil der jetzt 100 Jahre später wieder gekommen ist. Die sind eher noch schlauer und mutieren noch wüster. Also der Vorteil ist, dass man die Impfstoffe schon relativ schnell, ich sage jetzt mal BioNTech, Pfizer, die jetzt relativ flugs da waren, die Deutschen türkischer Herkunft, die das da wirklich super entwickelt haben, wo auch mit der bayerischen Firma drinsteckt, mit bayerischem Kapital und so, auch klar. Aber unterm Strich war das ein Vorteil. Aber die Leute wollen das nicht begreifen, dass man sagt, das dauert jetzt 2 Jahre. Ja? Die wollen schnell eine Lösung haben. Schnelle Lösung, nicht immer die richtige Lösung. Und jetzt, wenn man diesen Lockdown, der jetzt seit Dezember anhält, ich kann es voll auch verstehen, wenn ich Familienväter, Familienmütter sehe, die Kinder sitzen zu Hause, haben Homeschooling, die Eltern haben teilweise Homeoffice oder auch nicht, die haben nicht so viel Urlaub, die haben vielleicht keine Großeltern, die da sind, die mal die Kinder übernehmen könnten. Oh Mann, ja, also dass denen dann irgendwann einmal der Decke auf den Kopf fällt oder die Decken auf den Kopf fällt noch dazu, plus vielleicht dann noch in Quarantäne müssen, ja, dann wohnen sie in irgendeiner Plattenbausiedlung in Bautzen oder auch in Nürnberg in der Großstadt, haben nicht einmal einen Balkon. Oh, ja, also das ist schon nachvollziehbar, dass uns da hart trifft. Ich bekomme Mails, keine Anfeindungen, das ist nicht der Fall. Ja? Die Leute fragen mich eher, hey Leute, wie ist denn das so oder so? Ich hätte gern die und das, würde gern das und das machen, darf ich das? Dann muss ich mal sagen, ich sehe es ja so, aber bitte, Entscheidungsebene ist das Landratsamt, vielleicht da nochmal vorsichtshalber nachfragen, wenn es um eine Veranstaltung geht, um irgendein Treffen oder sonst irgendwas. Oder der und der kommt zu Besuch, darf ich das? Muss ich mal auch nachschauen, weil ich das auch nicht immer alles parat habe. Also deswegen, aber die Stimmung kippt ganz einfach. Ja? Und jetzt sagen wir mal mit solchen Entscheidungen, wir machen jetzt den Gründonnerstag zu und Karst Samstag auch, aber das andere lassen wir offen. Also da muss ich schon sagen, wenn Sie jetzt mich gefragt hätten, hätte ich gesagt, also Moment einmal, wann gehen die Rode alle einkaufen? Das kannst du nicht so machen, weil das da verdrängt, da drängst du alle auf die anderen 2 Tage. Lass doch die lieber so, wie es ist. Ja, die Frau Merkel hat jetzt die Schuld auf sich genommen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich die Schuldige ist. Die Frau Merkel hat Ende Februar gesagt, bis zu Ostern machen wir dicht. Andere hatten andere Ideen. Hätte mal der promovierten Physikerin einer geglaubt. Oder dem Lauterbach, ja, dem jetzt nicht immer die Sprache spricht. Aber je mehr Rindenmanagement by Potato, haben wir mal im Studium gelernt, Rinnen in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, das Schlechteste, was gilt. Da muss ich wieder sagen, ist einer, der jetzt mal knallhart unterwegs ist. Ja, also eher Söder sagt, so ist es, so machen wir es. Eher Angst hin, als jetzt einer, der sagt, naja, jetzt machen wir heute mal so, morgen probieren wir es mal anders und dann machen wir Dumping auf und machen wir die auf. Wenn dann das Gericht sagt, jetzt müssen alle Schulläden aufmachen, weil die auch zur Daseinsvorsorge gehen, dann funktioniert Demokratie. Gewaltenteilung haben wir, okay, jetzt werden halt die Schulläden aufgemacht. Ich bitte halt einfach die Leute dran, sich an die Grundregeln zu halten, diese Aha-Regelung. Und mit diesem englischen, mit dieser englischen Mutation muss man echt sagen, die ist super gefährlich. Unser Gesundheitsamtschef, der hat gesagt, in einem Saal wie dem Kreistagssaal einer, und selbst wenn ihr alle die Masken aufhabt, aber einer, der dieses Virus in sich trägt, herzlichen Glückwunsch, ihr seid alle mit dabei. Dann denkst du dir, ich schaue jetzt mal zum Fraktionsvorsitzenden, ich schaue mal zum zweiten Bürgermeister aus der Messing, hoffentlich hat es ja nicht. Ja? Also deswegen, das Ding ist immer noch saugefährlich, aber die Leute haben es einfach satt. Und da irgendeine Perspektive zu geben, die dann auch eingehalten werden muss, und du weißt nicht, jetzt kommt schon wieder die nächste Mutation aus Afrika. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein. Also ich ehrlicherweise stimme meine Leute ein und sage, früher 2022, wenn wir die Herdenimmunität geschafft haben, wann bin ich zum Impfen dran? Vielleicht im September, Oktober, ja, normal mit 48, keine Vorerkrankungen, ganz normale Impfgeschichte. Also Freunde, das dauert schon ein bisschen. Also Ruder Kirchweih, weiß ich nicht, ob man die in irgendeiner Form gestalten kann. Vielleicht stellen wir drei Hütten hin, wo es der Eis, wo es den Fisch und wo es der Bratwurstspeckler kaufen kannst, ja. Aber schön im Vorbeigehen und dann daheim verzehren oder so auf dem Hausweg. Also deswegen ist die Hoffnung schon irgendwo da. Bitte Leute, haltet euch ein bisschen an die Vorschriften, weil es hilft nichts, wenn wir alle dieses Virus ineinander tragen und weiterverteilen. Gott sei Dank haben wir jetzt in Not auch diese Impfstation haben wir ja schon länger, diese Schnellteststation, wo du ohne Beschwerden hingehen kannst, um halt zu sagen, okay, ich versuche mal vielleicht doch dann irgendwo einkaufen zu gehen. Heute habe ich eine Mail bekommen von einer aus in der Pflege, die sagt, Eloise, wie kannst du dich denn bewerben als Modellstadt? Du bist ja quasi lebensmüde. Ich bin in der Pflege tätig. Ich habe gemeint, das ist April-Scherz. Naja, und genau das ist es. Unsere Einzelhändler, unsere Gastronomie, von diesen, holt ihr mal euer Essen ab, da können die nicht mehr lang überleben, ja, zumal wenn die Pacht zahlen müssen. Und auf der anderen Seite dann einer sagt, ich bin in der Pflege tätig, weißt du eigentlich, was abgeht? Also ich kann beide Seiten verstehen, aber die Innenstädte werden, egal ob das so eine Kleinstadt wie Rot ist oder Großstadt wie Nürnberg, nach der Pandemie vermutlich anders aussehen. Und das zu verhindern, puh, da musst du alle Anstrengungen machen, die es irgendwo geht. Und vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen treffen, aber immer mit Maß. Und ich glaube, wie hat es das wieder gesagt? Auf Sicht fahren. Und ich glaube, das ist das Richtige. Wir haben in Rot eine Inzidenz von 29 gehabt. Wir sind die Besten. Hey, im Landkreis, du hast gar nicht geschaut, wir waren jetzt fast bei 200 oben und die Stadt war über 200, Stadt Rot. Über 200. Und das innerhalb von 14 Tagen. Was machen denn die Leute? Denn die treffen sie daheim. In der Gastronomie, wo du Konzepte hast, wäre es vielleicht ein bisschen abgemilderter. Also, aber auch dann, was macht die Gastronomie? Da gibt es halt auch wieder Scharlatane. 50 Mal nein, muss die Polizei kommen, einen Superspreader, herzlichen Glückwunsch. Also die Dummen und Deppen zerstören das Gute, was die anderen machen und sich dran halten.
Letztendlich geht es, glaube ich, darum, dass jeder von sich aus die Verantwortung erkennt, die jeder hat. Letztendlich ist es wirklich ja so, jeder, wenn nur da mitspielt, bei sich zu beginnen, dann haben wir da eine Chance, oder? Also das ist ja. Das eine, glaube ich, das sind deine Worte einfach auch nochmals, das ist sehr, sehr deutlich gewesen. Und zum anderen, du hast es angesprochen, Ralf, diese Entscheidung in der Politik, sicherlich nicht einfach, einfach auch diese Dimension dann zu entscheiden und welche Auswirkungen das hat. Aber so Abschlussfrage an dich, bevor wir dann so in die Schnellfragerunde noch einsteigen, Wie gelingt es denn insgesamt, dieses Vertrauen als Politiker von den Menschen zu gewinnen? Weil wir haben ja nicht nur die Entscheidung gehabt, wir haben ja das Thema Maskenaffäre gehabt, da waren ja so ein paar dabei, die sich da auch bereichert haben, das natürlich auch noch ausstrahlt, das natürlich zu dem ganzen Thema auch nicht unbedingt Vertrauen schafft. Also was ist aus deiner Sicht wichtig, so Vertrauen wieder stärker zu schaffen und vor allen Dingen das abzuschließen, was macht denn so einen guten Politiker aus? Was ist aus deiner Sicht da wichtig?
Ein guter Politiker macht aus, dass er das macht, was er sagt und sich auch nur merken kann, was er gesagt hat. Wir wissen alle, der erste Bundeskanzler hat mal gesagt, was in die Siebe mein Geschwätz von gestern. Ja? Ja, aber die Leute vergessen das dann meistens auch nicht. Ja? Und die sozialen Medien vergessen halt auch nichts. Und von der Seite ist es natürlich alles, hat Vor- und Nachteile, auch jetzt mit diesen Videokonferenzen und alles Mögliche, alles schön und gut. Digitalisierung hat auch was gebracht, muss man ehrlicherweise sagen. Okay, wir waren da jetzt auch deutschlandweit nicht wirklich von dabei. Ja, aber ich glaube, das ist schon unsere Stärke, was dann der Politiker machen kann, dass er halt auch draußen ist. Also sich jetzt irgendwie einzuigeln und zu sagen, Vogel-Strauß-Mentalität, die sehen mich nicht, die hören mich nicht. Dieser Sturm geht schon an mir vorüber. Ich kann nur mal sagen, wie war es 2015? Wir hatten diese Asylthematik. Und ich war jetzt da wirklich nicht 100% hinter der Frau Merkel gestanden. Wir hatten in rund 1500 Asylbewerberinnen und Asylbewerber. In der Kaserne, in der Stadt, überall verteilt. Wenn du in der Hauptstraße gegangen bist am normalen Vormittag, war das schon sehr, sehr beeindruckend, aber auch bedrückend. Ja? Auf der anderen Seite, da waren dann schon gewisse Anfeindungen ein bisschen auch der Kommunalpolitik gegenüber, weil auch da die Leute nicht gewusst haben, wer kann da was dafür. Und da habe ich öffentliche Bürgerversammlung, außerordentliche Bürgerversammlung in der Stadthalle, die es damals noch gegeben hat, gemacht. 800 Mann innen und draußen, zusammen 800 Leute mit Lautsprecheranlagen und so weiter. Und habe versucht zu erklären, was da überhaupt Sache ist. Und ich glaube, das ist ganz gut ankommen. Ja, die Leute haben dann zumindest mal gewusst, was denn überhaupt Sache ist und wer denn jetzt was dafür kann. Und wir können uns einfach reden. Wir müssen uns der Situation stellen. Und Gott sei Dank haben es dann aber auch wieder Ehrenamt ergeben. Und ich sehe jetzt auch in dieser Corona-Pandemie, dass Leute da sind, die sich halt in der Nachbarschaftshilfe engagieren, die bei Rot hilft mitmachen, die einfach mal ein Auto zur Verfügung stellen von einem Autohaus und sagen, Mensch, fahrt denen das Essen aus, den alten Leuten, dass die über Telefon bestellen können bei der Kirche, was sie brauchen. Also da hat man schon nicht bloß Ego und Egomanien gesehen, sondern auch ein höheres Maß an Menschlichkeit. Und wenn man das, sagen wir, als Politiker dann auch irgendwo zeigt und lebt, dann glaube ich, kommt man irgendwo ganz gut mit hin. Ich hoffe, dass mir das auch in Berlin gelingt, sollte ich gewählt werden. Ne? Nicht irgendwie das Fell verteilen, bevor es erlegt ist, das Fell des Bären. Aber dann wird es auch Leute geben, die sagen, ey, der fränkelt, ja, was erzählt der für Geschmarri, der ist viel zu lustig, ja, der bla bla bla. Die haben auch meine Eheleute, der Bürgermeister, der kann sie nicht für voll nehmen. Ja? Also gut, die sollen jetzt einmal kommen, ne? Also die sind jetzt irgendwie verstummt. Und das, glaube ich, macht es dann schon irgendwo aus. Man muss schon selber bleiben, wie man ist.
Ja, und ich glaube, das ganz wichtig ist, von außen irgendwo reden oder beurteilen kann man natürlich immer sehr, sehr einfach. Wenn man dann in manchen Positionen ist, wo es gilt, Entscheidungen zu treffen, dann sieht es vielleicht doch anders aus, wie dann nur von außen irgendwo bestimmte Situationen zu bewerten oder schlaue Ratschläge zu geben.
Wer ist von uns zwei Fußballtrainer? Was ist, wenn der Yogi, also gut, 1-0 hat, Nordmazedonien zu verlieren? Super Aktion, ja. Da bist du halt 80 Millionen im Bundestrainer, ja. So. Und das ist halt, das ist, wissen wir doch, oder 40 Millionen Virologen oder so sind wir jetzt alle, ja. Das ist einfach mal so, man muss den Fachleuten auch Vertrauen schenken, aber nicht allumfassend, sondern halt nur ein bisschen auch Fingerspitzenfühlsam. Und das, ja, wird spannend, freue mich aber drauf.
Ich glaube auch, dass das spannend wird. Mal gucken, was so die nächsten Wochen, Monate und die Zukunft bringt mit neuen Herausforderungen, Ralf. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank für deine Gedanken, für deine Ausführungen, für deine sehr, sehr klaren Worte auch zu den verschiedensten Themen, die wir ja hatten. Und am Ende dieses Podcasts will ich mit dir natürlich gerne auch noch diese Schnellfragerunde machen. Hast einiges von dir schon erzählt, aber es sind ein paar Fragen dabei, die dich, denke ich, noch ein bisschen so auch den Hörerinnen und Hörern persönlich noch stärker kennenlernen wollen. Und wenn du bereit bist, dann starte ich gerne mit dir die Schnellfragerunde. Und zwar die erste Frage aus deiner Sicht, Ralf, deine drei größten Stärken und wo sagst du, da habe ich auch eine Schwäche? Wie sieht es denn da aus?
Größte Stärke ist, die Leute versuchen mitzunehmen. Stärke ist, sportlich zu sein und deswegen auch es kämpfen zu lernen, aber nicht verbissen zu sein. Ja, das habe ich mal, glaube ich, bei meinem ersten Vorstellungsgespräch gesagt, ich bin schon selbstbewusst, aber ich bin nicht irgendwo verbissen, weil Verbissenheit nicht gut. Mhm. Wo ist meine Schwäche? Ich labere manchmal zu viel und also beim Abschluss, den Abschluss dann vergessen zu machen. Ja, so nach dem Motto, dazu sagen, jetzt halt einfach die Klappe, jetzt ist gescheit, jetzt ist gut und nächster. Ja.
Okay, interessant. Lass uns mal zur zweiten Frage kommen. Gibt es eine Gewohnheit, die du hast, vielleicht sogar täglich hast, wo du sagst, das ist eine coole Gewohnheit? Klar ist das immer Definitionssache, aber gibt es so eine coole Gewohnheit von dir?
Wüsste ich jetzt nicht explizit eine coole Gewohnheit habe. Ich würde aber trotzdem versuchen, wenn die Pandemie wieder rum ist, als Gewohnheit den Sport wieder von anzustellen. Okay. Weil das braucht man ein bisschen frei zu sein. Egal, ob ich morgen gehe oder mal eine halbe, dreiviertel Stunde schwimme, du denkst dann an andere Sachen und du kommst wieder auf Sachen, wo du hier drin einfach nicht dran denkst oder in irgendwelchen anderen. Also deswegen, der Sport gehört als Gewohnheit gut dazu, weil auch für den Körper und Geist gut ist.
Okay, Sport zum einen. Nächste Frage, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
Menschlich zu sein und nicht verhärmt.
Okay, interessant. Dann gibt es einen Satz, Ralf, der für dich so ein Leitsatz ist, eventuell sogar so ein wichtigster Satz, der dich im Leben begleitet oder den du gehört hast. Wenn ja, welcher Satz ist das?
Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde, so ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
Okay. Faust 1. Genau, schöner Satz, aber klar, woher Faust 1? Also okay, haben wir geklärt, wunderbar.
Ja, nein, also das ist eine meiner Lieblingssprüche, aber ist natürlich fast ein wenig tragisch, aber das eine ist, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Also schon auch wissen, wo man herkommt. Ja? Okay. Dass das nicht Gott gegeben ist, sondern dass die auch was geschaffen haben, deine Leute vor dir. Und dass du das auch dein Mann, deine Frau stehen musst, um auch sagen wir in der Gesellschaft auch ja, deinen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das gehört schon irgendwo mit dazu.
Okay, interessanter Satz, interessanter Gedanke. Danke dafür. Welches Credo verfolgst du? Gerne auch politisches Credo, wenn du das als politisches Credo verstehen willst.
Du brauchst keine 100%, es rangen 50% plus eine Stimme.
Ah, okay. Okay, auch interessant. Genau, also das reicht, um dann einfach zu sagen, ich kann bestimmte Dinge dann angehen.
Angehen und umsetzen.
Ja, absolut. Wir haben schon über das Thema gesprochen, was eventuell im Herbst ansteht dann mit den Wahlen. Das ist sicherlich auch so ein Zielwunsch, aber gibt es darüber hinaus noch so einen Wunsch, so ein Ziel, dass du sagst, das habe ich so für mich, vielleicht auch für die Familie?
Gibt's da? Ja, also zusammenbleiben und zusammenbleiben. Also das ist, unsere Familie ist überschaubar, das ist die Kerstin, das ist der Felix und ich. Wir haben keine Großeltern mehr, sind alle schon weggestorben und so weiter. Deswegen glaube ich, die Keimzelle der Gesellschaft ist die Familie, dass wir da einen Zoom bleiben. Das ist gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, nicht bloß, weil ich habe 22. März Geburtstag gehabt und wirklich Gesundheit ist es A und O, weil alles andere, da kannst du 10.000 in der Woche verdienen, ja, oder Fußballstar, habe ich mal einen Gehaltsnachweis gesehen, 100.000 Euro im Monat hat er verdient, ja, mein lieber Herr Gesangsverein, also da muss ich sagen, oh, der hat jetzt andere Sorgen dann, ne? Wie geht das Geld unter und kann dann im Dschungelcamp landen? Aber glaube ich, Schuster, bleib leisten, schau, was du kannst und übertreib's nicht. Ja? Also jetzt zu sagen, die Leute kommen auf dich zu, wenn du mal Bundestagsabgeordneter bist, willst du dann Kanzler werden? Da muss man sagen, okay, ja, also da gehört schon noch mal irgendwas anderes dazu. Und das würde ich sagen, nein, will ich nicht machen. Das ist jetzt nicht mein Lebensstil. Ich will ein ordentlicher Bürgermeister sein. Ich will, wenn es klappt, ein ordentlicher Bundestags Mandatsträger sein und deshalb nicht auf 4 Jahre, sondern auf 8 Jahre oder auf 12 Jahre, so dass die Leute sehen, okay, der macht seinen Job, der ist als Ansprechpartner da, der ist ehrlich und der sagt mir auch einmal, wenn es halt nicht geht, ne? Weil auch der kann nicht alles bewerkstelligen. Und alles andere, auch gesund bleiben, der Rest kommt von selber.
Okay, okay. Dann zur drittletzten Frage. 2 Stühle, auf einem Stuhl sitzt du, der andere Stuhl ist noch leer. Du hast jetzt 1 Stunde Zeit und du kannst dir auf den anderen Stuhl, egal welche Person wünschen, mit der du dann 1 Stunde ein Gespräch führst. Wen würdest du dir gerne auf diesen Stuhl setzen?
Also ich würde die Frau Merkel nehmen, aha, weil ich habe sie in jungen Jahren als Umweltministerin bei der Frauenunion in Rot-Aurach einmal erlebt und habe mir damals schon gedacht, holla die Waldfee, Respekt, aus der könnte noch was werden. Also ich wusste nicht, dass sie eine Bundeskanzlerin wird. Das wäre die eine. Und falls es noch irgendwann mal einige Monate später einen weiteren Stuhl gibt, glaube ich, würde ich auch mal also den Papst da drauf setzen. Ja? Als Katholik und ehemaliger Oberministerin, spannende Geschichte momentan. Ja? Also das glaube ich, wie die 2000 Jahre alte katholische Kirche auf die nächsten 100, 200, 500 Jahre sich ausrichten wird. Ja, auch konservativ oder wir segnen jetzt auch Schwulen und Lesben. Ja, das ist eine total spannende Geschichte, wie die sich da aufstellen wird. Also deswegen werden jetzt so 2 Leute, die sagen, ja, okay. Bei dem Markus Söder, den kriege ich schon mal 1/2 Stunde oder so.
Also der ist einfacher wie jetzt die. Den ist einfacher, ja. Werden aber interessante Gespräche. Ich möchte einmal nur zurückkommen. Du hast gesagt, bei der Frau Merkel damals schon holla die Waldfee. Wie ist das zu verstehen?
Also die war vom Auftreten her fachlich mega kompetent. Die war ja nur wirklich jung. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war. Und ich war ja auch noch recht jung. Und ich habe mir gedacht, also wie die da aufgetreten ist, wie die ihre Meinung da kundgetan hat, als Physikerin. Okay, da war sie Umweltministerin. Da war eine gewisse Affinität auch mit da. Es war einfach beeindruckend für mich. Also wie die auch gesprochen hat. Ja, also sie ist jetzt ja nicht, wo man sagt, oh Gott, da kommt die Michelle Hunziker. Ja, also der Herr, da wurde der Mund unten, ne? Sondern wie die gewirkt hat, also die hat Eindruck auf mich gemacht, ja, und auch wirklich Wirkung gezeigt. Und deswegen habe ich heiden Respekt vor der, wie die auch diese Kanzlerschaft gemacht hat. Also, dass die jedes Mal als wichtigste Frau auf der ganzen Welt und Platz 2 oder so weiter unterwegs ist, muss ich einfach sagen, vollkommen zu Recht. Auch wenn man nicht immer 100% der gleichen Meinung ist.
Okay, okay. Aber interessant, das hat mich jetzt nur interessiert, einfach diese Aussage, was das genau war. Dann vorletzter Gedanke, Ralf, Persönlichkeitstalk Podcast. Wir hatten das Thema Persönlichkeit schon, aber wenn du das Wort Persönlichkeit hörst, bedeutet das was für dich?
Authentizität, Klarheit und Wahrheit.
Okay, interessant. Lass mal ganz so stehen, so klar jetzt einfach auch. Und dann der letzte Gedanke, wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an?
Ohne Corona, Sommer, Sonnenschein, Apfelschorle und eine Tafel kalte Schokolade.
Okay, auch ein schöner Gedanke. Vor allen Dingen möglichst ohne Corona. Dann hätte es doch insgesamt was. Und ich glaube, das wäre für viele einfach eine gute Vorstellung. Was auch immer.
Weil dann können wir wieder zusammen sein. Ja. Dann können wir wieder zusammen sein. Bei uns im Festleben, einfach mit Leuten, die man halt jetzt einfach vielleicht nur so oder am Telefon sieht. Und ich glaube, da merkt man erst einmal richtig in so einer Zeit und in so einer Phase, was das andere, wo auch nicht immer alles gut war, aber was einem abgeht, wenn diese menschliche Nähe oder wie oft du jetzt auch gesagt kriegst, drück dich, ja, also mit denen hast du ja nicht alle Verhältnisse mit den Männern und den Weibern, die da das schreiben, aber trotzdem sagen, Mensch, wäre schön, wenn das einmal wieder so ging irgendwie. Ne? Also nicht diese Pussy-Pussy-Gesellschaft, das habe ich sowieso immer nicht gemacht. Ja? Pussy-Pussy links und rechts, da schadet Corona mal nichts, ja? Diese Oberflächlichkeit. Aber wirklich Leute, die da wichtig sind, die du auch lange Zeit nicht gesehen hast, zu sagen, Mensch, diese ganzen Geburtstage, die da ausfallen, ja, ist ja Wahnsinn. Also ja, da machst du irgendwie Videos, Clips und die schickst dann an irgendjemanden, der dann irgendwie das zusammenstellt. Alles nett, ja, aber einfach mal ein Gescheiter auf den Buckel hauen und sagt, du alte Waschtaut, jetzt haben wir es aber wieder gebracht, dass du jetzt eigentlich 50 geworden bist. Hau die rein, ne? Jetzt schauen wir, dass du die nächsten 10 Jahre gut überstehst, weil das sind die Schlimmsten. Ne? Also, so nach dem Motto. Das glaube ich, das wird schon ganz gut sein.
Okay. Ich glaube, das ist etwas, was viele sich wünschen, vielleicht alle sich wünschen. Und bleiben wir mal in der Hoffnung, dass das irgendwann für die nächste Zeit auch wieder mehr wieder möglich ist. Das wäre für uns alle, denke ich, einfach auch eine schöne Sache. Schöne Sache war für mich auch dieses Interview. Ralf, vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, gerade auch im jetzigen Amt des Bürgermeisters, aber auch mal vorausschauend, was da so passieren könnte, wenn es dann klappt mit dem Bundestag, sage ich herzlichen Dank. Und zum Ende will ich dir mal noch den letzten Gedanken gerne geben, den du an die Hörerinnen und Hörer des Persönlichkeitstalk-Podcasts weitergibst, gerne auch, was dir wichtig ist, so als letzte Botschaft.
Liebe Leute, erstmal danke an den Jürgen, dass er diese Plattform auch schafft, weil Persönlichkeit kann man entwickeln. Keiner wird als Bürgermeister geboren, keiner wird als Landrat, keiner wird als Ministerpräsident oder Bundeskanzler geboren. Deswegen würde ich euch sagen, schaut auf euch, schaut auf eure Stärken und schaut euch, dass ihr Leute um euch schaut, die euch ehrliches Feedback geben. Ehrliches Feedback ist nicht immer nice, wie das so neudeutsch heißt, aber auf keinesfalls lost in der Jugendsprache. Alles hat seine Zeit und nehmt diese Anregungen auch mit und umgekehrt seid auch für andere Menschen Leute, die ehrliches Feedback geben und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, du, das hast du jetzt wieder falsch gemacht, weil da macht man eher Menschen schlecht und macht man eher schwach, sondern es geht darum, den Menschen stark zu machen, weil dann haben wir eine starke Gesellschaft und auch eine starke Demokratie.
Wunderbar. Ralf, danke nochmal für diesen letzten Gedanken, der, denke ich, auch sehr, sehr wichtig war. Ich wünsche dir persönlich alles, alles Gute auf den nächsten Schritten. Vor allen Dingen, du hast es angesprochen, Gesundheit für dich, für die Familie, für uns alle. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und weiterhin einfach auch eine gute Zeit verbunden mit viel Lebensglück. Danke nochmal und alles, alles Gute für dich.
Ich habe zu danken. Alles Gute auch für dich und deine Leute. Ciao, ciao. Tschüss.
Dankeschön. Ja, dankeschön an dich auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du heute in diese sicherlich spannende Folge mit diesem Interview hineingehört oder auch hineingesehen hast. Wünsche, dass du viele Gedanken mitnehmen kannst, die dir auch in manchen Bereichen wieder ein neues Bewusstsein geben und wünsche dir auch viel Erfolg dann bei der aktiven Umsetzung und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit und viel Lebensglück und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann gehe sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Mach's gut, dein Jürgen.